Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie langsam bitten, Platz zu nehmen. Wir müssen heute hier eine zeitliche Ordnung einhalten, weil wir viele Redner haben. Ich weiß, dass einige noch nicht fertig sind mit dem Essen, aber wie Sie sehen, wir befinden uns hier in einer Mensa. Also Sie können ruhig das Essen an den Tisch nehmen. Und bevor wir hier loslegen, noch ein Hinweis. Wir werden hier Deutsch und Polnisch sprechen. Also diejenigen, die die beiden Sprachen nicht beherrschen, darf ich bitten, hinten Kopfhörer zu holen. Und die Kopfhörer behalten Sie bitte für den ganzen Tag, also für den heutigen Tag, auch für die Arbeiten in den Workshops. Und geben Sie bitte die Kopfhörer am heutigen Abend, bevor wir uns dann zu der Preisverleihung begeben, geben Sie dann bitte die Kopfhörer hier bitte ab. Ich sehe, da gibt es noch einige Leute, die die Kopfhörer holen müssen. Deswegen versuche ich jetzt hier ein bisschen zu überbrücken und begrüße Sie noch nicht offiziell. Das kommt dann in 3 Minuten, wenn alle schon im Raum sind und die Türen hier automatisch zugehen. Wie Sie sehen, befinden wir uns hier in der Hochschule in Stralsund und wir haben hier sehr gute Rahmenbedingungen, um die 11. Medientage bestens zu organisieren und hier mit allen 2 Tage lang zu diskutieren. Diejenigen, die laufend nach außen kommunizieren müssen über diese Tage, weise ich auch darauf hin, dass es hier ein WLAN-Netz gibt. Sie müssen sich allerdings auch fast, wo die Kopfhörer liegen, mit dem Passwort eindecken und können ununterbrochen mit der besten Geschwindigkeit hier ständig über die Medientage berichten. Ich bin nicht sicher, ob Sie mit den Infos durchkommen. Zurzeit gibt es ja große Konkurrenz. Bundespräsident Steinmeier ist in Warschau oder hat wahrscheinlich jetzt seinen Besuch beendet, sodass ich davon ausgehe, dass die Berichterstattung sich vor allem auf den Bundespräsidenten konzentriert. Aber trotzdem sind wir auch daran interessiert, dass hier alle Journalisten oder auch Teilnehmer der Medienwelt nach außen kommunizieren, was da bei den deutsch-polnischen Medientagen alles diskutiert und auch konstruktiv hier gestritten wird. Noch eine Information, eine technische Information. Wir sind jetzt schon live. Wir haben einen Livestream für die heutige Eröffnungsrunde. Wir werden auch morgen für die Abschlussdiskussion einen Livestream haben. Das heißt, alles, was hier gesagt wird in den beiden Runden, Eröffnung und Abschlussrunde, geht in die Welt. In den Workshops sind Sie unter sich und aus den Workshops wird auch nicht berichtet und wird auch nicht zitiert. Ich hoffe, dass sich mittlerweile alle mit Essen und mit Kaffee eingedeckt haben und dass die großen Türen da in die Küche geschlossen werden, sodass ich, meine Damen und Herren, offiziell dazu übergehen kann, Sie hier im Namen der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit begrüßen zu dürfen. Die 11. Medientage werden nicht nur von mir eröffnet. Wir haben hier mehrere andere Partner, aber die anderen Partner werden hier einzeln auch ein Grußwort halten, damit Sie wissen, wer alles dahinter steckt. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind und ich sehe, da kommen noch einige dazu. Wir bieten hier mit unseren Partnern eine Plattform für weitere Diskussion unter Journalisten, unter Medienvertretern, unter Politikern. Die Medientage sind vor allem eine Diskussionsplattform für alle Teilnehmer und ich bitte alle, das so zu verstehen. Die Workshops wurden von Ihnen organisiert. Wir haben vor einem Jahr, wie auch in der Vergangenheit, gefragt, wer von Ihnen welche Themen hier diskutieren möchte. Und so haben wir die Medientage hier organisiert. Wie Sie wissen, werden wir heute Abend die Medienpreis-Gala hier auch in Stralsund veranstalten, aber das steht ja alles im Programm. Ich weise nur darauf hin, dass wir hier einen sehr strengen Ablauf haben. Das heißt, denken Sie bitte an die Busse, die pünktlich abfahren, und denken Sie bitte auch daran, sich hier kurz zu fassen, auch prägnant und kontrovers, aber ich bitte alle hier kurz aufzutreten. Und ich darf jetzt die anderen Mitorganisatoren hier auch darum bitten, und zunächst mal bitte Joachim Rogal, Bosch Stiftung.
Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mir ein besonderes Vergnügen, heute in Stralsund diese deutsch-polnischen Medientage mit eröffnen zu dürfen, denn Sie sehen es an meinem Alter, ich gehöre zu den Geburtshelfern dieser Veranstaltung. Und es ist schön, bei allen eigenen Kindern zu sehen, dass aus ihnen was Ordentliches geworden ist. Und dass heute nach Stralsund über 200, ich glaube 230 oder sogar 250 deutsche und polnische Journalisten gekommen sind, das zeigt, welchen Stellenwert diese deutsch-polnischen Medientage in ihrer Zunft haben. Und es zeigt auch, welche Bedeutung die deutsch-polnischen Beziehungen haben, dass sie hier nach Stralsund kommen, obwohl gleichzeitig unser Bundespräsident in Warschau ist, eine liebe Konkurrenz, aber natürlich auch für dieses Treffen ein Spagat. Wer möchte nicht gerne dabei sein, wenn der Bundespräsident sich mit seinem polnischen Amtskollegen in Warschau über die Zukunft der deutsch-polnischen Beziehungen unterhält. Vielen Dank, dass Sie trotzdem hierher gekommen sind, und ich hoffe, dass Sie so interessante Gespräche haben, dass Sie das Warschauer Ereignis gar nicht mehr weiter interessiert. Zum Thema der heutigen Veranstaltung. Ich glaube, man muss gar nicht so alt sein wie ich und in den deutsch-polnischen Beziehungen tätig, um eigentlich zu wissen, dass man Europa immer neu denkt. Ich kann mich an die Diskussion in den 70er und den 80er Jahren in Deutschland und in Polen erinnern, wo es wirklich natürlich darum ging, ein ganz anderes Europa zu entwerfen. Aber auch wenn wir heute gemeinsam nicht mehr durch einen Block und Ideologiegrenzen getrennt in Europa leben, ist Europa kein festgezimmertes und auf Ewigkeit so genau bestehendes Gebilde, hoffentlich, sondern es lebt davon, dass die Europäer es ständig neu denken und mit neuen Fantasien und Visionen anreichern und darauf hinarbeiten, dass es besser wird. Und Sie kennen den Ausspruch von Giovanni di Lampedusa, dass alles sich ändern muss, damit alles so bleibt, wie es ist. Ich glaube, das betrifft natürlich auch die deutsch-polnischen Beziehungen. Und gerade das Treffen in Warschau hat jetzt gezeigt, dass man bei allen Differenzen im Detail sich, glaube ich, in der großen Freude über das, was wir in Europa schon erreicht haben, einig ist und das eigentlich nur als Ansporn sieht, Europa gemeinsam noch besser zu machen. Wenn diese Medientage dazu beitragen, dass die Journalisten ihren Teil dazu beitragen, dann haben wir unsere Aufgabe gut erfüllt. In diesem Sinne freue ich mich, hier zu sein, wünsche uns anregende Gespräche und Tage und danke Ihnen nochmal für Ihr Kommen.
Ich darf jetzt hier ans Podium zur Begrüßung Frau Hofmann von der Zeitstiftung bitten.
Vielen Dank. Szanowni Państwo, meine Damen und Herren, mein Name ist Anna Hofmann. Ich bin in der Zeitstiftung für den Förderbereich Wissenschaft und Forschung zuständig und freue mich, zum ersten Mal bei den deutsch-polnischen Medientagen dabei zu sein. Auch im Namen unserer Stiftung möchte ich Sie zum ersten Mal herzlich zu der Eröffnung begrüßen. Wir sind in diesem Jahr als Unterstützer und Partner dabei, und das ist ein Beginn einer längerfristigen Kooperation. warum wir das machen. Die Zeitstiftung in Hamburg fühlt sich vor allem dem Erbe ihres Stifters verpflichtet. Gerd Bucerius, Gründer und langjähriger Verleger der Zeit, hat sich immer für den freien und kritischen Journalismus eingesetzt und forderte eine offene Debattenkultur. Unser Engagement für die deutsch-polnischen Medientage und insbesondere für den Tadeusz Mazowiecki Journalistenpreis setzt deshalb eine Reihe von Förderaktivitäten im journalistischen Bereich fort. Mit den Free Media Awards stärken wir zum Beispiel mit unseren norwegischen Partnern von der Stiftung Fritt Ohr unabhängige Medien und streitbare Journalisten in Osteuropa, das heißt in Russland, in der Ukraine, in Aserbaidschan, Belarus und Armenien aktuell. Wie kritisch die Situation der Journalisten in dieser Region werden kann, zeigen alleine zwei besonders tragische Beispiele aus unserem Fördergeschehen, die ich hier erwähnen möchte. Dieses langjährige Programm musste erleben, dass zum Beispiel Anna Politowskaja, die 2002 noch in Hamburg einen Preis, einen Gerd Bucerius-Preis entgegennahm, nur 4 Jahre später in Moskau ermordet wurde. Eine unserer Preisträgerinnen aus Aserbaidschan, Frau Ismailova, die auch in 2012 ausgezeichnet wurde, war 2 Jahre in Haft und nur auf einen starken internationalen Druck konnte sie entlassen werden. Die Zeitstiftung sieht sich auch in der Pflicht, den Austausch zwischen Journalisten zu fördern und da konzentriert sie sich vor allem auf die Nachwuchsjournalisten. Im Rahmen von Marion Gräfin-Dönhoff-Programm unterstützen wir ein Tandem-Modell, das bereits seit 2000 praktiziert wird. Ich habe im Programm gesehen, dass einige aus dem Programm schon bekannte Namen auch hier bei den deutsch-polnischen Medientagen präsent sind. Das freut uns natürlich besonders. In diesem Rahmen können nämlich Journalisten aus Osteuropa und aus Deutschland für 2 Monate in der jeweiligen Partnerredaktion tätig sein und sich auch zu ihrer Arbeit, zu ihren Erfahrungen austauschen. Die diesjährige Ausschreibung ist gerade zu Ende gegangen. Wir werden 12 Personen unterstützen und diejenigen werden auch an einem Austausch in Moskau in diesem Oktober teilnehmen. Über Förderung für einzelne Journalisten, einzelne Personen hinaus engagiert die Zeitstiftung für eine offene und konstruktive Diskussionskultur gegen Hassrede im Internet und versucht es auch dabei zu unterstützen, neue Debattenorte online zu schaffen. Kultura Liberalna in Warschau, ein Projekt, das wir auch seit 2 Jahren unterstützen, ist nur ein Beispiel davon, ein Beispiel von vielen Initiativen im publizistischen und journalistischen Bereich, die sich mit der zunehmenden Polarisierung auseinandersetzen. Da wir heute Abend den deutsch-polnischen Mazowiecki-Preis, Journalistenpreis, in verschiedenen Kategorien verleihen werden, möchte ich gerne diese kurze Begrüßung mit ein paar Worten von Tadeusz Mazowiecki schließen. Es handelt sich um ein Gespräch, ein Ausschnitt aus einem Gespräch mit Zbigniew Nosowski aus dem Jahr 2008, in dem Mazowiecki seine Erinnerung an die Gründungsphase und die Namensgebung der Zeitschrift Więź erwähnt. Mazowiecki berichtet, wie er zufällig durch den Titel eines Buches in seinem Regal auf die Idee gekommen ist, die Zeitschrift Więź, also frei übersetzt Bindung, zu nennen. Anschließend erklärt er in diesem Gespräch, warum die gesellschaftliche Bindung für eine Demokratie von zentraler Bedeutung ist. Ich zitiere: In einer pluralistischen und freien Gesellschaft treten die unterschiedlichsten Widersprüche zutage. Das demokratische System, der Parlamentarismus, soll es ermöglichen, dass diese Widersprüche sich offenbaren, aufeinandertreffen müssen. Ein natürlicher Bestandteil dieses Prozesses sind die Debatte und der Dialog. Es ist jedoch außerordentlich wichtig, dass neben der Debatte, die auf Streit und Infragestellung beruht, auch eine Bindung existiert. Einen gewissen Bestand an Werten, die von der Gesellschaft geteilt werden. Es bedarf diese Bindung, damit die grundlegenden Werte der demokratischen Gesellschaft als gemeinsame Werte empfunden werden. Diese Bindung bestimmt das Fundament der demokratischen Gesellschaft. So Tadeusz Mazowiecki. Ich denke, dass dieses starke Plädoyer für einen kritischen und offenen Dialog ist auch eine Aufforderung für uns. Es geht uns heute darum, Orte für Debatten zu schaffen, die Widersprüche und Kontroversen aushalten und gleichzeitig die für Mazowiecki so zentrale Bindung stärken. Die deutsch-polnischen Medientage sind in den vergangenen 10 Jahren mit Sicherheit zu einem solchen wandernden Ort, Begegnungsort für deutsche und polnische Journalisten gewachsen. Für die kommenden Tage wünsche ich uns allen vor allem gute Diskussionen mit Streit und Kontroversen, aber auch im Sinne von Mazowiecki auch mit einer starken deutsch-polnischen Bindung. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Frau Hofmann. Ich freue mich, dass Sie und die Zeit-Stiftung dabei sind und darf jetzt Andreas Timm, den Regierungssprecher des Landes Mecklenburg-Vorpommern, hier ans Pult bitten. Bitte schön.
Meine Damen und Herren Abgeordneten, sehr geehrter Herr Ochmann, sehr geehrter Professor Rogal, Frau Dr. Hofmann, Herr Professor Engel, Herr Marmor, meine Damen und Herren, ich möchte Sie alle im Namen der Landesregierung sehr herzlich bei uns in Mecklenburg-Vorpommern begrüßen. Es ist eine schöne Tradition, dass die deutsch-polnischen Medientage und die Verleihung des deutsch-polnischen Journalistenpreises abwechselnd in Deutschland und Polen stattfinden. Und zwar so, dass sich die Bundesländer und Woiwodschaften entlang der deutsch-polnischen Grenze mit der Gastgeberrolle abwechseln. Für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet das, dass wir zum zweiten Mal Ausrichter der Medientage sind. 2012 fand die Veranstaltung in Schwerin statt. Und als wir mit den Vorbereitungen für unsere heutige Veranstaltung begannen, gab es die Anregung, dieses Mal in den Landesteil Vorpommern zu gehen, eben den Landesteil, der unmittelbar an Polen grenzt und an dem die Kontakte über die Grenze hinweg enger und alltäglicher sind. Wir haben das für eine sehr gute Idee gehalten, deshalb haben wir sie gerne aufgegriffen und so kommt es, dass die deutsch-polnischen Medientage dieses Jahr hier in der Hansestadt Stralsund stattfinden. Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Hansestadt, die uns bei der Vorbereitung tatkräftig unterstützt hat. Und wir danken Ihnen sehr herzlich, sehr geehrter Herr Professor Engel, dass die Hochschule Stralsund für diese Veranstaltung ihre Tore weit geöffnet hat. Die Landesregierung ist sehr stolz auf diese Hochschule. Sie zeichnet sich durch erstklassige Forschung und vor allem durch eine sehr praxisnahe, wirtschaftsorientierte Ausbildung ihrer Studierenden aus. Vielen Dank dafür, dass wir mit dieser Veranstaltung bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Meine Damen und Herren, die Beziehungen zu Polen haben für Mecklenburg-Vorpommern eine besondere Bedeutung. Polen ist unser direkter Nachbar. Das Land ist unser wichtigster Außenwirtschaftspartner. Wir haben 2 sehr gute Regionalpartnerschaften mit Pommern und Westpommern. Und vor allem gibt es Kontakte zwischen Schulen, zwischen Hochschulen, Städten, Vereinen, deutsch-polnischen Gesellschaften und anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Und es gibt das nicht immer einfache, aber doch alles in allem gut funktionierende Zusammenwachsen in der Grenzregion. Es gibt ein deutsch-polnisches Gymnasium, es gibt polnische Schüler, die in Deutschland zur Schule gehen, es gibt Arbeitnehmer, die im anderen Land arbeiten. Das ist eigentlich viel Stoff für spannende Geschichten. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass es den deutsch-polnischen Journalistenpreis gibt, der Jahr für Jahr die besten Geschichten auszeichnet und dass dieser in die deutsch-polnischen Medientage eingebettet ist. Es ist wichtig und stärkt das Zusammenwachsen, wenn regelmäßig über das jeweilige Nachbarland berichtet wird, auch über die deutsch-polnischen Beziehungen. Und es ist ebenso wichtig, dass es ein Forum für den Austausch zwischen Journalisten und anderen Interessierten aus beiden Ländern gibt. Deshalb vielen Dank an alle, die die Veranstaltung möglich gemacht haben, insbesondere der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, der Robert-Bosch-Stiftung, der Zeit-Stiftung, den anderen beteiligten Woiwodschaften und Bundesländern und allen, die ganz persönlich als einzelne Akteure dazu beitragen, dass wir hier zusammen sein können, die Juroren für den Medienpreis, aber alle Helfer mögen sich bitte in diesen Dank eingeschlossen fühlen. Vielleicht ist diese Veranstaltung heute sogar wichtiger denn je. Wir leben in Zeiten des medialen Wandels. Die neuen oder auch gar nicht mehr so neuen Medien eröffnen viele neue Möglichkeiten, und zwar für die Medien, aber auch für ihre Nutzer. Sie bieten Möglichkeiten der Information, aber eben auch Möglichkeiten zur Desinformation und zur Manipulation. Und Letzteres ist gleichermaßen eine Gefahr für die Demokratie wie auch für die gute Nachbarschaft zwischen Staaten und Regionen. Ich meine, gerade in solchen Zeiten ist ein starker und unabhängiger Journalismus besonders wichtig. Starke und unabhängige Medien sind für Regierungen nicht immer einfach, für Regierungssprecher schon gar nicht, aber das gehört dazu. Eine freie Presse ist eine entscheidende Voraussetzung einer Demokratie und ich würde mir wünschen, dass auch dieses Signal von unserer gemeinsamen Veranstaltung ausgeht. Meine Damen und Herren, ich habe sehr viel gedankt. Jetzt habe ich noch eine Bitte. Nutzen Sie die Zeit und schauen Sie sich neben den Veranstaltungen auch hier bei uns ein wenig um, hier in der Hansestadt Stralsund, aber auch insgesamt in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind ein Urlaubsland. Wir gelten als das sonnenreichste Bundesland Deutschlands. Das kann man heute sehr gut sehen. Wir haben die Ostsee, wir haben wunderschöne Seen, altehrwürdige Städte wie Stralsund, Greifswald, Rostock oder Wismar. Also genießen Sie die Zeit bei uns und vor allem kommen Sie möglichst bald wieder. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dexter. Und ich darf Professor Engel, Prorektor für Studien und Lehre hier an der Hochschule in Stralsund, jetzt ans Podium bitten. Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Ochmann, sehr geehrter Professor Rogall, sehr geehrter Frau Dr. Hoffmann, sehr geehrter Herr Timm und sehr geehrte Frau Offerburg, sehr geehrte Gäste. Es ist schön, wenn man hier oben steht und in den weiten Saal blicken kann und tatsächlich auch erstmal zu viele zufriedene Gesichter sieht. Ich hoffe, es liegt nicht nur am Wetter, es liegt daran, dass Sie an einem, wir würden mal sagen, schönsten oder einen der schönsten Orte vom Mecklenburg-Vorpommern sind. Ich will das gerne aufgreifen vom Regierungssprecher Herrn Timm. Wir haben sehr viele Perlen in Mecklenburg-Vorpommern und ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn Sie eine dieser Perlen vor sich finden. Das Wasser ist 300 Meter entfernt, Sie können wunderbar am Wasser bis in die Altstadt laufen. Sie brauchen eigentlich gar keinen Busshuttle, aber jetzt soll es auch reichen mit dem Werbeblock. Und ich möchte doch gern das Grußwort auch sicherlich noch in eine andere Richtung bewegen. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben an die Hochschule Stralsund und bin mir nicht nur sicher, sondern felsenfest davon überzeugt, dass Sie eine sehr schöne Zeit verbringen werden. Und was uns sicherlich eint, Journalisten wie Hochschulen, ist, dass es immer Begegnungsstätten bedarf. Es braucht Begegnungsstätten des Dialogs, Begegnungsstätten der kontroversen Diskussion, bei uns natürlich an Hochschulen, insbesondere des wissenschaftsbezogenen Diskurses. Dafür stehen wir, dafür brennen wir. Und dies vorzuleben, das ist unser täglich Geschäft, unser täglich Brot, wenn man so will. Und der Gedanke des geeinten Europas, der eint uns genauso. In dem Sinne, wie wir tatsächlich dadurch geprägt sind, dass wir nicht nur deutsche Studierende an unserer Hochschule haben, sondern sehr viele internationale Studierende hier ihr Zuhause finden und diese Abkürzung HOST steht ja dafür, hier ein Zuhause geben zu können. Hochschulen haben vielerlei Aufgaben und ein, zwei habe ich bereits schon erwähnt. Es geht insbesondere um die Fähigkeit, in den Diskurs zu treten, die Diskursfähigkeit zu erlernen. Das ist für uns vor allem wichtig. Bildung ist eben weit mehr als Kompetenzerwerb. Es geht eben insbesondere auch um Persönlichkeitsentwicklung und Reifung. Und hier sehen wir eine unserer maßgebenden Funktionen. Gerade die Fähigkeit zur kritischen Reflexion, Objektivität, Nachvollziehbarkeit und evidenzbasierte Argumentation, das sind für uns wichtige Grundtugenden. Und ich glaube, das können Sie genauso übertragen, was Ihr täglich Brot ist, was die Grundtugenden Ihres Arbeitens ausmachen. Ich glaube, da unterscheiden wir uns gar nicht so erheblich. Ich sage das es kommt nicht von ungefähr, dass ich diese Worte wähle, weil wir schon beobachten können, dass eine gewisse Verrohung im Diskurs zu beobachten ist. Sicherlich sind Hochschulen ein geschützter Raum, hier beobachten wir das weniger. Ich sage nicht gar nicht, wir beobachten es weniger. Aber gerade in der öffentlichen Wahrnehmung hat doch die Verrohung doch in unserer Einschätzung zugenommen. Und was droht? Es droht die mangelnde Wertschätzung für die Sichtweise der anderen, des anderen, unfundierte, provozierende bis gar verletzende Äußerungen nehmen zu. Und Europa neu zu denken, heißt für mich insbesondere auch, dieser Verrohung entgegenzuwirken und stets eben für die wertschätzenden sowie fundierten Diskurse einzustehen. Die Hochschule Stralsund, manche mögen sagen, befindet sich ja ganz weit oben in Deutschland, ganz weit weg. Ja, das ist Ansichtssache. Ne? Also wenn ich in Berlin wohnen würde, dann würde ich sagen, ach, Stralsund ist gar nicht so weit weg. Also, egal wie wir es betrachten, Hochschulen Stralsund ist mittendrin. Wir betrachten uns als Mittelpunkt, wenn man es so nimmt, in einem baltischen Raum. Wir befinden uns sozusagen an der Südflanke des baltischen Raums, wenn wir es so nehmen. Und für uns ist damit natürlich naturgemäß vorgegeben, dass geistige und räumliche Mobilität ganz wichtige Garanten sind. Ganz wichtige Garanten sind, um einerseits unsere Studierenden vorzubereiten auf diverse Wertevorstellungen, die sie überall in der Welt erwarten. Als Hochschule im ländlichen Raum, und das möchte ich dazu sagen, es ist ein ländlich geprägter Raum, in dem wir uns hier befinden, sehen wir uns insbesondere in der Vorbildrolle. Wir sehen uns dieser Vorbildrolle verpflichtet, insbesondere für die Region, Vorreiter des internationalen Austausches und des wissenschaftsbezogenen Diskurses zu sein. Nicht zuletzt hat der Bologna-Prozess aller Kritik zum Trotze gerade für die Studierenden in ganz Europa doch zahlreiche Vorteile mit sich gebracht. Europaweite Harmonisierung von Studiengängen und Studienabschlüssen sowie eine bis nie dahingewesene oder beobachtbare internationale Mobilität. Das sind Errungenschaften, die wir im europäischen Hochschulraum vorzeigen können, auf die beharrlich hingearbeitet wurde. Und dazu mag vielleicht helfen, dass wir feststellen, dass zur Gründung dieser Institution, die diesen Studierendenaustausch beflügelt hat, nämlich der Deutsche Akademische Auslandsdienst, im Jahr 87 ist er gegründet, gerade mal 657 deutsche Studierende mit einem Erasmus-Aufenthalt finanziert wurden in einem europäischen Ausland. 657, und das ist mal gerade 30 Jahre her. Heute sind es jedes Jahr fast 40.000. Fast 40.000. Und die Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum. Glaubt man den Äußerungen der Europäischen Kommission, glauben können wir ihnen schon, die Frage ist, ob sie es durchsetzen können, soll der Etat für Erasmus Plus, so heißt das Programm, bis 2027 um 50% auf insgesamt 30 Milliarden Euro erhöht werden. Damit gehen natürlich auch zusätzliche, nennen wir es Lasten, einher, und ich möchte es nicht versäumen, an der Stelle stellvertretend unseren Mitarbeitern des International Office dafür zu danken, dass sie diese Studienaufenthalte im Ausland ermöglichen, operativ begleiten und eben auch häufig zentrale Ansprechpartner aller Gast- und Vollzeitstudierenden aus dem Ausland sind. Aktuell sieht es an der Hochschule Stralsund so aus, dass wir Studierende aus 20 Ländern Europas begrüßen können. Weitere Studierende aus 20 Ländern außerhalb Europas kommen dazu, also summa summarum 40 Länder sind vertreten auf dem Campus. Und in Zahlen konkret ausgedrückt heißt es, dass etwa jeder achte Vollzeitstudierender, der hier an der Hochschulstraße eingeschrieben ist, tatsächlich aus dem Ausland kommt und nicht in Deutschland geboren wurde. In diesem Sinne sind wir der Meinung, ist der Gedanke Konrad Adenauers vom Juni 1961 umgesetzt, der davon geträumt hat und die Ansicht vertreten hat, Europa als ein Haus der Freiheit zu bauen. Dem sehen wir uns verpflichtet und wir sehen dies tatsächlich auch realisiert. Und in diesem Geiste der freiheitlichen Atmosphäre, dem Wunsch nach konstruktivem Diskurs, kritischem Diskurs auch, aber konstruktiv, wertschätzendem Diskurs, möchte ich Ihnen, liebe Gäste, heute und morgen eine angenehme Veranstaltung wünschen. Ich freue mich, dass wir Ihnen der Gastgeber sein dürfen. Ich bedanke mich insbesondere bei Herrn Ochmann dafür, dass er sich für Stralsund entschieden hat. Herrn Tim danke ich dafür, dass er insbesondere auch für den Teil hier oben in Vorpommern geworben hat. Ohne das wäre das alles nicht möglich. Wir wünschen Ihnen schöne Zeit und ein gutes Gelingen der Veranstaltung. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Herr Engel. Und ich darf noch ans Podium Herrn Marmor bitten, der uns ja hier eine kurze Einführung über die Medienlandschaft in Europa liefern. Bitte.
Ja, vielen Dank. Guten Tag und Dzień dobry. Ich danke sehr für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, hier bei den 11. deutsch-polnischen Medientagen zu Ihnen sprechen zu dürfen. Denn diese Tage, die bieten Ihnen, Journalistinnen und Journalisten, Medienvertreterinnen und Medienvertretern, Studentinnen und Studenten aus beiden Ländern ein sehr, sehr gutes Forum für gegenseitigen Austausch, für den Dialog untereinander, miteinander in einer offenen, freundlichen, aber auch freundlich-kritischen Atmosphäre. Ihr Thema ist es Zeit, Europa neu zu denken, ist aktuell natürlich von sehr großer Bedeutung. In Europa ist sehr viel in Bewegung. Und ich glaube, fast jedes europäische Land hat auf seine eigene Art eine Vorstellung davon, wie sich Europa entwickeln soll. Genauso ist es ja auch innerhalb der Völker, innerhalb der Länder. Auch dort gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen. Also ein sehr, sehr interessantes, aktuelles Thema. Und in einer solchen Situation in Bewegung ist Diskurs, ist Dialog wichtiger denn je. Man muss sich zuhören, man muss versuchen, die jeweiligen Aspekte zu verstehen. Und vielleicht ändert ja ab und zu auch einmal jemand seine Meinung. Das wäre der größte Erfolg, aber das Zuhören und Verstehen ist auch schon sehr viel wert. Sehr geehrte Damen und Herren, Polen gehört zu Europa. Und vor dem Hintergrund der Historie unserer Völker ist das, glaube ich, ganz, ganz besonders wichtig. Wir sind Nachbarn mit einer wechselseitigen Geschichte. Und ich muss das hier doch noch einmal sagen, wir Deutsche haben uns mit Schuld beladen. Und das dürfen wir nie vergessen. Und zwar mit schwerer Schuld. Wir haben ja hier gerade auch wieder aktuelle Anlässe in Deutschland, darüber nachzudenken. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk engagiert sich immer wieder für die Aufklärung und gegen das Vergessen. Wer sich vielleicht an die ARD-weite Themenwoche zum Jahrestag der Befreiung von Themenschwerpunkt, nicht Woche, es war ein Tag, zur Befreiung von Auschwitz erinnert, der weiß, wie unterschiedlich dort und wie facettenreich wir berichtet haben. Beispielsweise waren wir, der NDR, im Rahmen von Auschwitz und ich für das Leben lernen vor Ort. Wir haben viele Geschichten wieder in Erinnerung gerufen, neu belebt, Schulklassen sind dorthin gefahren. Wir haben dafür geworben, Deutsche fahrt nach Auschwitz. Es ist einfach schwierig, dass weniger Deutsche nach Auschwitz fahren als beispielsweise Briten und Amerikanerinnen. Und da haben Medien auch eine Aufgabe. Die haben eine wichtige Aufgabe, gerade deutsche Medien und gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das dann in Erinnerung zu rufen. Und natürlich berichtet die ARD vielfältig über das deutsch-polnische Verhältnis. Wir haben ja eigene Korrespondenten, wir haben ein starkes Korrespondentennetz. In dem Fall macht das der RBB und der Westdeutsche Rundfunk in Warschau. Und wir haben eine kulturelle Verbundenheit. Der NDR profitiert sehr von seinem polnischen zweiten Chefdirigenten Krzysztof Urbanski. Wir waren auch in Polen mit dem NDR Elbphilharmonieorchester. Und solche musikalisch-kulturellen gemeinsamen Erlebnisse schaffen natürlich auch Verbindung. Zentral ist und bleibt aber journalistische Berichterstattung. Und da gibt es Beispiele für gelungenen Dialog, glücklicherweise bis heute, und die sollten wir alle erhalten. Ich kann nicht alles aufzählen, aber die Sendung Kowalski und Schmidt, das deutsch-polnische Magazin, läuft jeden zweiten Samstag im RBB. Das gab es schon, als ich einmal lange Jahre her in Brandenburg war, beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, wurde das mitgegründet. Hier in Mecklenburg-Vorpommern von uns, vom NDR 1 Radio MV, das Radio Pomerania. Seit 20 Jahren auf Sendung. Ich freue mich auch, dass Beiträge oder ein Beitrag für den Preis heute Abend nominiert ist, ebenso wie ein Film aus dem Studio Neubrandenburg hier im NDR-Studio Land und Leute Pomerania zum deutsch-polnischen Grenzfest. Arte. Ich muss es ansprechen, da gibt es gerade eine schwierige Situation. Die Zusammenarbeit ist belastet. Ich plädiere dafür, dass die Seiten wieder zusammenfinden sollten. Immerhin macht Arte 400 Stunden auch polnische Untertitelung der Programme. Sie arbeiten zusammen mit der Gazeta Wyborcza, aber mit TVP ist es gerade, ich glaube, auch wechselseitig schwierig. Ich will aber nur sagen, alles, was auf Arbeitsebene an gemeinsamen Programmen geht, sollten wir machen. Es kann ja unterschiedliche Auffassungen geben, wenn es gemeinsame Projekte gibt, gemeinsame Sendungen, auf die man sich verständigt. Ich weiß, dass zum Beispiel unsere NDR-Kollegen gerade auch verhandeln auf Arbeitsebene mit TVP über gemeinsame Dokumentationen. Die können helfen. Wir müssen im Dialog bleiben, wir müssen weiter zusammenarbeiten. Kooperationen sind gerade in etwas schwierigeren Zeiten meines Erachtens wichtig. Dankeschön. Aber, das muss ich auch sagen, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zum Ideal, ich glaube auch weit überwiegend in Europa, zumindest aber in Deutschland, gehört unbedingt unabhängige, kritische Beschreibung und Analyse der Zustände. Wir müssen kritisch gegenüber Mächtigen sein. Das ist ein Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Diese Unabhängigkeit, die üben wir so gut wir es können, da gibt es sicher auch immer Kritik, aber so gut wir es können im eigenen Land aus, in Deutschland mit investigativem Journalismus, mit kritischer Begleitung. Und dann muss es auch so sein, dass auch Kritik an Zuständen in einem Nachbarland möglich ist. Und Sie werden das verfolgt haben. Die Reportage von Annette Dittert hat hohe Wellen geschlagen. Sie hatte dann auch wirklich heftigste Diskussionen in Polen und weit darüber hinaus zur Folge. Vielleicht schon auch eine Art Kampagne gegen die Journalistin, aber auch gegen die von ihr porträtierte Oppositionspolitikerin. Und das, also Roja Thun, das müssen wir auch machen. Und das müssen wir versuchen, wechselseitig zu verstehen. Da dürfen wir nicht wackeln. Wir dürfen und müssen auch kritische Dinge betonen, was aber nicht heißt, dass wir nicht miteinander reden, im Dialog bleiben und dass auch in Deutschland keineswegs alles perfekt ist. Sehr geehrte Damen und Herren, in Europa gibt es natürlich sehr unterschiedliche Varianten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber ganz, ganz essentiell ist, dass die Sender dafür stehen, herauszufinden, was ist Fakt, was ist Wahrheit, was ist in einer Flut von Informationen, die wir im Netz ja immer wieder erhalten, das, was richtig ist. Wir brauchen verlässliche Informationen, wir brauchen journalistisch kuratierte Informationen, Zwei-Quellen-Prinzip, gerade in einer Zeit des Überflusses. Und wir brauchen Distanz. Wir brauchen Distanz, wir brauchen eine freie Presse, genauso wie einen freien öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir sind in der Diskussion in ganz Europa. In der Schweiz gab es ein ganz klares Votum. Fast 3/4 der Schweizerinnen und Schweizer haben gesagt, ja, wir sind dafür, den Rundfunkbeitrag, die Rundfunkgebühr weiter zu zahlen in der Nobilag-Abstimmung. Interessant daran ist, am Anfang der Debatte stand es 50-50. Das heißt, im Verlauf waren die Argumente der Befürworter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks offenbar stärker. Und das heißt für uns, wir müssen uns mehr erklären. Wir müssen mehr erklären, was wir tun. Und wir können auch nur dann unser Vertrauen erhalten, wenn wir entsprechende Berichterstattung machen. Und die darf jetzt nicht regierungsnah oder regierungsfern sein, sondern sie muss unabhängig sein. Und das ist die Essenz auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da hat übrigens die ARD einen kleinen Vorteil. Wir sind föderal organisiert, wir sind vielfältig. Der Bayerische Rundfunk tickt anders als der Norddeutsche Rundfunk. Der Mitteldeutsche Rundfunk tickt anders als der Westdeutsche Rundfunk. Wir sind nicht durchregierbar. Ja? Also Kissinger hat mal gesagt, ich weiß gar nicht, wen ich in Europa anrufen soll. Bei der ARD ist so ähnlich. Da müssen Sie überlegen, wie machen Sie das. Das ist aber auch ein gewisser Schutz, weil wir raufen uns schon untereinander immer genug um den richtigen Kurs. Und ich glaube, das ist in einer föderalen Demokratie wie in Deutschland dann auch wichtig. Dazu kommen Aufsichtsgremien, die natürlich auch sagen, was sie von dem Ganzen halten. Aber die höchste Aufgabe des Intendanten, meine höchste Aufgabe, ist die Freiheit der Berichterstattung nach innen und außen zu wahren. Auch innere redaktionelle Freiheit ist für den Norddeutschen Rundfunk wichtig. Nicht jeder Beitrag gefällt mir persönlich. Das muss ich aushalten. Das gehört dazu. Das ist das Wichtige, was uns ausmacht. Und mit diesem Modell, das wir ja nicht erfunden haben, das haben ja die Alliierten, bei uns die Briten, nach dem Krieg in Deutschland installiert, weil es sollte nie mehr so sein wie im Nationalsozialismus. Alles durchregiert, alles auf einer Linie. Und ich glaube bis heute, dass dieses Modell aktueller denn je ist. Dafür werbe ich, dafür stehe ich ein. Und Unabhängigkeit ist essentiell für unsere freie Presse- und Medienlandschaft. Das gilt für die Presse genauso. Und sie ist, wie ich finde, auch essentiell für die Demokratie. Sehr geehrte Damen und Herren, deshalb trotzdem austauschen, durch die Brille des anderen schauen, auf Augenhöhe einander begegnen, Argumente austauschen. Das war jetzt ein kleiner Impuls aus deutscher Sicht, aus unserer Sicht. Veranstaltungen wie diese sind grundsätzlich geeignet, eine Brücke zu bauen, wenn man sie wechselseitig begehen will. Das sollten Sie, das sollten wir versuchen. Ich freue mich, dass Sie alle hier hingekommen sind. Das ist schon ein gutes Signal. Sie werden und wollen miteinander ins Gespräch kommen, sich ein eigenes Bild machen. Und ich wünsche Ihnen Neugier, Offenheit, Freude am Austausch und lassen Sie sich inspirieren von einigen Impulsen, vor allem aber auch von den ganz, ganz wichtigen persönlichen Begegnungen, die ein solches Forum auch bietet. Und ich danke abschließend allen Veranstaltern, allen, die dazu beigetragen haben, dass diese Veranstaltung hier so stattfinden kann. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Marmor. Meine Damen und Herren, wir haben hier die Eröffnungsrunde hinter uns gebracht mit einer kleinen Verspätung und wollen jetzt in die inhaltliche Diskussion übergehen. Und ich darf die beiden Referenten, Konstanze Stelzenmiller und Marek Cichocki, hier aufs Podium bitten. Und meine Damen und Herren, Wir wollen hier mit Ihnen diskutieren. Das heißt, die beiden Referenten, Referentin und der Referent haben hier, sind hier dafür da, um mit Ihnen zu diskutieren über Europa und über die Neugestaltung Europas. Und deswegen haben wir auch zwei Mikrofone im Raum. Und wenn Sie jetzt nach hinten schauen, da sehen Sie meine Kollegen, Kollegin und den Kollegen, der da mit dem Mikrofon steht. Und falls Sie das Wort ergreifen wollen, können Sie das direkt tun, nachdem die Referenten hier uns in die Diskussion eingeführt haben. Ich bitte nur um kurze Fragen und keine Statements, und wir gucken, dass wir in der uns bevorstehenden Stunde hier eine echte Diskussion über die Zukunft Europas gestalten. Und ich darf direkt hier an Konstanze Stelzenmüller weitergeben, die ja hochprofessionell eigentlich den Vortrag ja schon zusammengefasst hat und vor einigen Tagen in der Financial Times veröffentlicht hat, und Marek Cichocki hat es genauso in der Rzeczpospolita getan. Wir haben einige Kopien davon gemacht, die liegen da hinten, Sie können sich gerne bedienen, aber bitteschön.
Also, guten Morgen erstmal. Vielen Dank für diese nette Einführung, Cornelius. Und das ist nett mit Marek Cichocki. Wir kennen uns, glaube ich, auch schon ziemlich lange. Ich weiß gar nicht, wie lange, hier auf dem Podium zu sitzen. Das Wetter ist hier wunderbar. Ich bedauere es nur, dass wir nicht alle einfach schwimmen gehen können. Aber gut. Vortrag. Also, ich könnte jetzt natürlich meinen Artikel in der Financial Times zusammenfassen, aber das finde ich ein bisschen langweilig. Das hatte ich auch gar nicht so vor. Das finde ich eigentlich eine Zumutung für Sie. Übrigens, ich spreche leider kein Polnisch, tut mir sehr leid. Sie müssen dann notfalls mit einer Übersetzung vorlieb nehmen. Ich werde mich ganz kurz fassen in meinen 3 Minuten und sagen, dass ich seit langer, langer Zeit, mehr als 20 Jahren, jetzt erst als Journalistin und dann als Thinktankerin, das europäische und transatlantische Geschäft beschreibe, beobachte und kommentiere. Angefangen hat das für mich persönlich mit den Kriegen in Jugoslawien und in Zentralafrika. Da war ich Jungredakteurin, Volontärin beim Tagesspiegel in Berlin, und später war ich 11 Jahre bei der Zeit und dort für Sicherheitspolitik zuständig, dann beim German Marshall Fund und jetzt seit dem November 2014 als Bosch Fellow bei der Brookings Institution in Washington. Und ich muss Ihnen sagen, dieses ist die angespannteste, schwierigste und kritischste Zeit, die ich in meinem Berufsleben erlebt habe. Ich habe noch nichts Schlimmeres erlebt, und dazu gehören der Jugoslawienkrieg, der Irakkrise, alle möglichen anderen transatlantischen Krisen, und das hier übertrifft alles, was ich hier erlebt habe. Und zwar, weil in all den Streitigkeiten, die wir bisher erlebt haben, in Europa und auch in den transatlantischen Beziehungen, immer über Mittel gestritten haben, über die Frage, wann wenden wir Gewalt an, wann agieren wir gemeinsam, wann nicht. Hier geht es zum ersten Mal um die Sache selbst. Hier geht es zum ersten Mal darum, ob wir ein Bündnis haben sollten und aufgrund welcher Werte und Interessen. Ob uns überhaupt in Europa und zwischen Amerika und Europa noch genügend Gemeinsamkeiten vereinen. Und ich muss sagen, ich konnte mir bis vor einem Jahr etwa nicht vorstellen, dass ich jemals in die Lage kommen würde, das hier zu sagen. Für mich ist das immer noch erschütternd, ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Genauso wie, ehrlich gesagt, ich immer wieder an ostdeutschen Städten wie diesen stehe und mir sage, wie schön ist es doch, dass das hier nicht mehr die DDR ist und dass wir einen freien Grenzverkehr haben mit unseren polnischen Freunden und unseren anderen Freunden in Osteuropa. Ich war am Wochenende in Tallinn. Ich möchte diese alten Zeiten nicht wiederhaben, die ich als Kind noch erlebt habe im Kalten Krieg. Ich finde, wir müssten alles tun, um das zu verhindern. Aber ich sehe momentan so viel Misstrauen zwischen Amerika und Europa und vor allen Dingen Amerika und Deutschland. Wir Europäer, vor allen Dingen die EU und Deutschland, sind im Fadenkreuz der Ideologen in dieser neuen amerikanischen Regierung. Und natürlich, und das brauche ich Ihnen allen nicht zu sagen, gibt es auch ein gewaltiges Misstrauen heutzutage zwischen Polen und Deutschland. Mich erschüttert das. Ich begreife es ehrlich gesagt auch noch nicht ganz. Vielleicht können Sie mir das ja erklären in der Diskussion. Aber ich glaube, wenn wir Europäer nicht zurückfinden können zu den Freundschaften und den, dem Gemeinsamkeitsgefühl, das uns nach 89 so beflügelt hat, dann werden wir dieses europäische Projekt nicht retten können. Darüber würde ich gerne mit Ihnen diskutieren und da höre ich auch schon auf. Danke.
Marek, du hast das Wort.
Dziękuję bardzo. Będę mówił po polsku.
Oczywiście, możemy tutaj skorzystać się jednym i drugim.
Skorzystam z tej możliwości chętnie. Może zacznę od tego pytania, bo o to, o przyszłość Europy i czy Europa powinna być na nowo wymyślona. Oczywiście ja rozumiem, że chodzi nam w dużym stopniu o Unię Europejską, kiedy pytamy o Europę. Chociaż to też jest ciekawa kwestia, do jakiego stopnia Unia Europejska jest reprezentantem Europy i do jakiego stopnia Europa mieści się w dzisiejszej Unii Europejskiej. Na ten temat też toczy się ciekawa dyskusja, ale rozumiem, że głównie chcemy zapytać dzisiaj o Unię Europejską i to, jak ona się zmienia i czy rzeczywiście powinna się zmienić. I wydaje mi się, że to ja się tutaj zgadzam z tym, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia w Unii Europejskiej, jest, może ja bym nie nazwał tego kryzysem egzystencjalnym, bo to brzmi zawsze tak trochę groźnie, ale na pewno jest to jeden z najpoważniejszych zakrętów kryzysów w historii powojennej integracji europejskiej, z jaką mamy dzisiaj do czynienia. I to są problemy, które dotyczą przyszłości strefy euro, która miała być pewnym zwieńczeniem integracji europejskiej, a coraz bardziej no, jest postrzegana jako źródło kryzysu Unii Europejskiej. Powstaje pytanie, czy rzeczywiście strefa euro w tej formie, w jakiej została zaprojektowana, może funkcjonować. To jest przedmiotem bardzo silnego sporu. Są inne kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Tutaj mowa była o relacjach transatlantyckich. One rzeczywiście znajdują się w bardzo poważnym kryzysie. Ja nawet mam takie wrażenie, że teraz za sprawą kwestii irańskiej Niemcy przeżywają swój moment sueski, który Brytyjczycy i Francuzi doświadczyli kilkadziesiąt lat wcześniej w swoich relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. A w każdym razie pytanie o te relacje jest bardzo poważne i sądzę, że ono znowuż nie sprowadza się tylko i wyłącznie do Donalda Trumpa i jego administracji. Sądzę, że pewne zmiany w polityce amerykańskiej są znacznie głębsze. Jeżeli mówimy o geopolityce, to oczywiście z polskiej perspektywy nie tylko relacje transatlantyckie mają znaczenie, ale również pytanie o to, w jaki sposób będzie się rozwijać Rosja i jej relacje do Unii Europejskiej. Czym będzie Rosja po Putinie? W jakim kierunku pójdzie Rosja w przyszłości? To są kwestie też związane z migracją, ale powiem szczerze, że o wiele bardziej mnie interesuje inny obszar, bo kiedy mówimy o Unii Europejskiej, o integracji europejskiej, to zwykle mówimy o wysokiej polityce, mówimy o tym, co na Radzie Europejskiej uzgodni ją przywódcy państw, nie wiem, teraz w czerwcu, później na następnych szczytach. Jakie propozycje, z jakimi propozycjami wyjdzie Komisja Europejska, mówimy o budżecie Unii Europejskiej. Ja myślę, że coraz bardziej zasadniczo dla przyszłości Unii Europejskiej, integracji europejskiej jest to, co się dzieje w społeczeństwach europejskich. To znaczy, kiedy chcemy zobaczyć problemy, przed którymi stoimy, być może powinniśmy raczej wyjechać z Brukseli i pojechać do państw członkowskich i zobaczyć zmiany, które zachodzą w tych społeczeństwach. Mamy do czynienia w ostatnim czasie z ogromnymi zmianami tych społeczeństw. Toczy się coraz gorętsza debata w ramach społeczeństw dotyczących kwestii równości, kwestii sprawiedliwości, ale także kwestii granic. Nie tylko tych geograficznych, ale również tych mentalnych, ponieważ te zmiany i te konflikty, które widzimy coraz bardziej w społeczeństwach europejskich, zaczynają dotyczyć bardzo trudnych kwestii tożsamościowych i kwestii wartości. Społeczeństwa europejskie przeżywają bardzo trudny zakręt, bardzo poważny kryzys, przeobrażają się i te przeobrażenia zaważą na przyszłości Unii Europejskiej, moim zdaniem, być może nawet bardziej niż te kwestie związane z wysoką polityką. W związku z tym, kiedy chcemy szukać odpowiedzi na to pytanie, patrzmy też na to, co się dzieje w społeczeństwach europejskich. Patrzmy na to, co się dzieje w Niemczech, na to, co się dzieje we Włoszech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, jakby to, co się stało, już widzimy konsekwencje poprzez Brexit. Patrzmy na to, co się dzieje w Polsce.
Also ich glaube, dass wir hier schon in den ersten beiden Äußerungen den Unterschied sehen und spüren in der Wahrnehmung der Realität. Constanze Stelzmüller hat ja vor allem auf die Spannungen im transatlantischen Verhältnis hingewiesen. Marek Cichocki eher auf die gesellschaftliche Entwicklung, auf die Unterschiede auf die Spaltung der Gesellschaften. Ich glaube, dass wir hier mit diesen beiden Statements unsere Diskussion beginnen können, dürfen. Also falls es Fragen gibt, Kommentare, wir können das direkt fortsetzen. Bitte schön, hier auf vorne. Und meine Bitte wäre, dass Sie sich kurz mal vorstellen und wirklich eine Frage stellen oder einen kurzen Kommentar abgeben. Bitte schön.
Dziękuję bardzo. Tytus Czartoryski, Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Pytanie, tak jak prosił Pan. Pytanie do Pani. Czy demokracja w Europie byłaby możliwa i jest możliwa bez Ameryki? A pytanie do Pana. Jakie są granice pomiędzy mową nienawiści a swobodą wypowiedzi? Czy można takie granice ustalić w ogóle? Dziękuję.
Bitte, Konstanze, vielleicht direkt.
Gut, vielen Dank für Ihre Frage. Demokratie möglich ohne Amerika? Naja, also Sie fragen eine Deutsche. Wir Deutschen verdanken es den Amerikanern, dass wir nach 1945 wieder eine Demokratie aufbauen konnten. Und das sage ich, obwohl ich natürlich den Krieg selber nicht erlebt habe und die unmittelbare Nachkriegszeit, aber meine Eltern waren Kriegskinder. Und mein Vater ist 1944 noch als 16-Jähriger in die Wehrmacht eingezogen worden. In die Wehrmacht übrigens, weil meine Großmutter den sozusagen schnellen Verstand hatte, ihn vor der SS zu retten, die zu ihr nach Hause kam und sagte, wir brauchen, du hast doch zwei Söhne. Und meine Großmutter hat dann gesagt, über ihre beiden Söhne, die im Internat waren, die sind schon zur Marine angemeldet und hat dann dort angerufen und hat gesagt, meldet euch sofort. Also mit anderen Worten, ich habe über meine Eltern vermittelt ein doch sehr starkes Gefühl für die Bedeutung der amerikanischen Rolle beim Wiederaufbau Deutschlands und Europas. Und weil mein Vater später Diplomat war, habe ich sozusagen auch am eigenen Leibe erlebt, dadurch, dass ich meine Kindheit und meine Jugend an verschiedenen Orten verbracht habe. Leider nie jenseits des Eisernen Vorhangs, den es damals noch gab. Ich habe den Fall der Mauer im Graduiertenstudium in Amerika erlebt. Aber das sagt Ihnen vielleicht etwas auch über meine emotionale Beziehung zu Amerika. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der Westen und der demokratische Westen ohne Amerika denkbar ist. Und nicht nur wegen dieser historischen Wurzeln, sondern wegen der vielen Dinge, die seither passiert sind. Ich sage aber gleichzeitig als studierte Juristin, als Verfassungsjuristin, dass ich mir große Sorgen mache über eine Regierung in Washington, deren ideologischere Vertreter die
Verfassungen und Verfassungsgrundsätze mit Verachtung behandeln. Ich glaube, das muss man so deutlich sagen. Und das, ich finde das persönlich heartbreaking, wie man in Amerika sagt. Aber insbesondere Präsident Trump spricht über Grundsätze wie die Gewaltenteilung und die Balance der Gewalten, den Schutz der Minderheiten vor der Tyrannie der Mehrheit und den Schutz der Meinungsfreiheit, den politischen Pluralismus mit Geringschätzung. Man muss sich fragen, ob ihm ihre Bedeutung überhaupt klar ist. Das gilt natürlich nicht für das ganze Land. Es gibt viele Leute in Washington und viele Leute jenseits von Washington, die sich große Sorgen machen über die Zukunft ihres eigenen Landes. Ich reise viel außerhalb von Washington, um Vorträge zu halten. Ich werde viel gebeten, Vorträge zu halten über Europa und Deutschland und die transatlantischen Beziehungen. Und spüre da immer wieder, wie sehr sich die Menschen Sorgen machen um die Zustände im eigenen Lande. Aber wir können, glaube ich, eines auch von dieser Krise der repräsentativen Demokratie in Amerika, und das ist sie, lernen, dass der Erhalt der repräsentativen Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Ich glaube, dass wir in Europa vielleicht verlernt haben, uns gegen die Gegner der Demokratie zu wehren. Als ich studiert habe in Bonn, noch vor dem Fall der Mauer, nannte sich das mal wehrhafte Demokratie. Das war damals eher ein Slogan, der von den rechten Kommilitonen im Mund geführt wurde, das gebe ich zu. Und ich habe das damals als etwas überzogen betrachtet. Heute sehe ich das nicht mehr so. Ich glaube, wir müssen neu lernen, die Demokratie vor ihren Gegnern zu schützen und vor allen Dingen uns mit denen zu verbünden, die sie verteidigen wollen. Hier in Deutschland, in Europa und in Amerika.
Ty przy okazji też możesz odpowiedzieć na to pytanie, czy wyobrażasz sobie demokrację bez Amerykanów?
Może najpierw pytanie, odpowiedź na pytanie, które było do mnie, też nie jest wcale łatwiejsza.
Absolutnie nie.
Bo to jest, no pan zadał pytanie o bardzo trudny dylemat. Ja mogę tylko powiedzieć, co ja na ten temat myślę. Ja jestem radykalnym zwolennikiem wolności wypowiedzi i wolności słowa. Może to też wynika z tego, że no jako młody człowiek wychowywałem się w PRL-u i bardzo dobrze też jako młody człowiek pamiętam stan wojenny w Polsce i cenzurę, która panowała wtedy w Polsce. Jak z cenzury wychodzono i jak kwestia wolności słowa, ale też pojęcia prawdy, mówienia prawdy, jakby walki z kłamstwem jako pewną metodą zniewalania ludzi w komunizmie, jak to było bardzo ważne wówczas, jak również później. W związku z tym ja jestem osobiście radykalnym zwolennikiem wolności słowa i wolności wypowiedzi, która oczywiście może być możliwa i zagwarantowana tylko przy poszanowaniu pluralizmu, czyli istnieniu jakby różnych poglądów, które mają prawo istnieć w przestrzeni publicznej. Ale tutaj dochodzimy oczywiście do drugiej strony pana pytania. Bo każda wolność łączy się też z pojęciem odpowiedzialności. I tutaj oczywiście są różnego rodzaju rozwiązania i naturalnie, że prawo próbuje też ingerować i regulować kwestie związane z mową nienawiści, która jest bez wątpienia takim, no, można powiedzieć, nadużyciem, czy nawet więcej, czymś w rodzaju takiej perwersji, czy gwałcenia wolności słowa, wykorzystywaniem jej w złych celach. Starożytni mieli kiedyś takie pojęcie, posługiwali się pojęciem złej mowy, złego języka, czyli jakby używamy języka w przestrzeni publicznej po to, żeby zniszczyć kogoś, żeby kogoś upokorzyć, żeby odebrać mu godność. I tak rozumiem sens mowy nienawiści. Teraz, Czy to jest kwestia, którą można uregulować prawnie? Czy może należy poszukiwać rozwiązań nie tylko prawnych, ale również no, budować kulturę publiczną, kulturę polityczną, która była zdolna hamować tego typu nadużycia? Myślę, że to jest pewien dylemat bardzo trudny do rozwiązania, szczególnie współcześnie, kiedy mamy do czynienia z nowymi technikami komunikacji. Bez wątpienia internet, media społecznościowe spowodowały, że odpowiedzialność za słowo bardzo zmalała. Przestrzeń publiczna stała się bardzo anonimowa. Można w przestrzeni publicznej internetowej mówić wszystko, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Często i w sposób jeszcze anonimowy, co niestety zachęca ludzi do nadużywania właśnie tej wolności słowa. Ja myślę, że prawo będzie próbowało to regulować, bo my jednak żyjemy w rzeczywistości prawnej. To trochę przypomina taki moment Gutenberga, kiedy też no, jak pojawiła się książka drukowana, też jakby otworzyła się pewna przestrzeń cyrkulacji idei i poglądów, którą w różny sposób próbowano skanalizować instytucjonalnie i prawnie, dlatego że no, miejmy świadomość tego, rewolucja Gutenberga doprowadziła do dwóch bardzo ważnych konsekwencji. Do wojen religijnych i do powstania państw absolutystycznych. I to, co się dzieje dzisiaj, no też będzie miało na pewno bardzo poważne konsekwencje w zakresie rozwiązań prawnych, rozwiązań politycznych. Ale wydaje mi się, że powinniśmy być tutaj czujni i pamiętać o tym, że no, mamy do czynienia z tymi dwoma stronami problemu. Że nie mamy tylko do czynienia z nadużywaniem sfery publicznej, ale że mamy do czynienia także z wolnością wypowiedzi. I musimy uważać, żeby, ja tutaj muszę powiedzieć, jestem bardzo, państwo w Niemczech mają swoją dyskusję na temat ingerencji prawa w obszar internetu i wypowiedzi. Francja jest kolejnym przykładem takich rozwiązań. Ja jestem bardzo ostrożny i sceptyczny. Uważam, że trzeba być ostrożnym, ponieważ można wylać dziecko z kąpielą.
A demokracja bez stanów? Okej, okay, czy są dalsze pytania? Gibt es weitere Fragen? Bitte da, auf der rechten Seite. Ja, geben Sie das Mikrofon nach hinten? Ah ja, genau.
Jacek Tyblewski, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Cosmo Radio po polsku. Jeweils eine Frage an die beiden Diskutierenden. An Frau Stelzenmüller, verantwortliche Politik braucht Alternativen. Ist es inzwischen Zeit gekommen, auch für die deutsche Politik über Alternativen zur Europäischen Union nachzudenken? Ist der Breakpoint erreicht, dass man darüber nachdenkt, wie kommen wir aus diesem Schlamassel unter Umständen raus? Und eine ähnliche Frage an Marek Cichocki. Ja zdaję sobie sprawę, że jeśli ktoś doradza polskim politykom w kwestii alternatyw do aktualnych wydarzeń politycznych, to jest to Natolin. A więc sądzę, że właśnie pan jest w stanie powiedzieć, czy jest realna alternatywa do Polski w Unii Europejskiej, w tej w Unii takiej, jaką znamy dziś?
Also Alternativen muss es immer geben und meinetwegen muss es auch die Alternative für Deutschland geben, auch wenn ich, was Sie nicht überraschen wird, wenig von ihr halte. Aber Sie fragen mich ja nach Alternativen zur EU. Jetzt höre ich auch schon auf, so blöde Witze zu machen. Also wenn Sie sich die Brexit-Verhandlungen genau anschauen, dann können Sie, glaube ich, sehen, am lebenden Exempel, wie schwer es ist, praktisch für ein Land, sich aus der EU zurückzuziehen. Und ich glaube, was wir am Brexit lernen, ist, dass die britische Politik es völlig unterschätzt hat, wie kompliziert das ist. Mich hat das nicht ganz so überrascht, wiederum weil ich Juristin bin und zu meinem Studium mal das Europarecht gehört hat und ich weiß, wie kompliziert das ist. Also ich habe mal in einem Aufsatz geschrieben,
was die Engländer gerade lernen, ist, dass das nicht sozusagen das Abmelden aus dem Country Club unter Rückverlangen der ausstehenden, des noch nicht verbrauchten Mitgliedsbeitrags ist, sondern es ist eher wie eine Vivisektion. Da wird ein Organ aus dem lebenden Körper entnommen und das hat beträchtlich schädliche Effekte für das Organ und den Körper. Ja. Übertragen gesagt, die Mitgliedschaft in der Europäischen Union für ein Land bedeutet, auf vielfältige Weise mit den Nachbarn und mit der EU verwoben zu sein, durch ein richtiges Muskel- und Nerven- und Blutgefäßgeflecht von Verordnungen, von rechtlichen Regeln und von praktischen Arrangements. Und das ist eben etwas völlig anderes als die Mitgliedschaft in einem Verteidigungsbündnis wie die NATO. Das macht es praktisch so schwer. Jetzt kann man sich trotzdem die Frage stellen, sollte man trotzdem eine Alternative finden? Auch wenn es so, wenn wir so sehr miteinander verwachsen sind. Und dazu würde ich sagen, als wiederum doch auch schon längerjährige Beobachterin europäischer Politik, ich glaube, dass die EU manche Mängel hat. Aber ich möchte mir kein Europa vorstellen, in dem sie nicht mehr existiert, weil ich glaube, dass sie uns auch sehr viel Gutes gebracht hat. Ich möchte mir nicht vorstellen, in welcher Position Russland jetzt wäre, wenn ganz Osteuropa inklusive des Baltikum nicht Mitglieder nicht nur der NATO, sondern auch der EU wären. Das daran möchte ich, also das ist der Stoff von Albträumen. Ich möchte auch darauf hinweisen, wenn Sie mir das nachsehen, dass gerade Polen von der EU und von den Strukturen Kohäsionsfonds der EU viel bekommen hat. Und ich erinnere mich noch, als ich bei der Zeit, also ich war noch bei der Zeit bis 2005, also bis zum EU-Beitritt der osteuropäischen, der 10 osteuropäischen Länder. Und bei uns gab es sowohl über den NATO-Beitritt der osteuropäischen Länder als auch über den EU-Beitritt einen Riesenkrach jedes Mal in der Redaktion. Und unsere Osteuropa-Experten sagten, die neuen Länder werden daran zugrunde gehen, das wird ihre Wirtschaft zerstören, das wird alles ganz furchtbar. Und wir Sicherheitspolitiker sagten, aber schaut euch an, wie die Lage ist. Natürlich müssen die Mitglieder werden, wir schulden ihnen das. Wir schulden ihnen das aufgrund unserer Geschichte und es ist auch in unserem Interesse, dass wir das tun. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Und den Rest werden wir schon hinkriegen. Und ich glaube, im Nachhinein haben die Sicherheitspolitiker recht gehabt. Und insofern glaube ich, man muss... Ich habe noch einen dritten Punkt und das ist, dass der EU häufig Dinge vorgeworfen werden, die eigentlich an die Füße des Nationalstaates zu legen werden. Viele Probleme, die der EU angehängt werden, sind eigentlich Probleme des Nationalstaates. Bei Ihnen, bei uns, in England und in anderswo. Jeweils sehr unterschiedlich. Und ich glaube, dass das größte der wichtigste Beitrag der EU ist, dass wir Probleme, die über unsere Landesgrenzen hinausgehen, und das sind heutzutage fast alle Probleme, gemeinsam regeln können in einer Weise, die versucht, die Interessen der Beteiligten auszugleichen. Insbesondere gibt die EU kleinen und weniger mächtigen Staaten ein viel größeres Gewicht, als sie hätten, wenn es die EU nicht gäbe, gegenüber den Großen. Trotzdem ist es so, und das sage ich als Deutsche sehr bewusst, dass die EU das Problem des Machtgefälles zwischen den Großen und vor allen Dingen zwischen Deutschland und den kleineren Nachbarn natürlich nicht ganz zu lösen vermag. Und dass wir Deutsche es uns sehr schwer damit tun, die Sorgen, Ängste, Verletzungen unserer Nachbarn überhaupt zu begreifen, darauf einzugehen und angemessen darauf zu reagieren. Das erlebe ich immer wieder. Und da geht es um Wirtschaftsfragen, da geht es um den Umgang mit Geschichte, da geht es um das Verhältnis zu Russland und zu anderen. Das ist mir sehr wohl bewusst und ich gehöre zu den Leuten in Deutschland, die versuchen, dieses Bewusstsein immer wieder zu schärfen. Das ist harte Arbeit, das können Sie mir glauben. Also mit anderen Worten, mein Plädoyer wäre, die EU behalten, aber versuchen, die Gräben zu überwinden in dieser neuen Zeit, in der wir einander mehr brauchen als je. Ich glaube, dass die Bundeskanzlerin Anfang dieser Woche dafür sehr vorsichtig ist, aber sehr sozusagen der eigenen Schwächen und Fehler bewusstes Plädoyer gemacht hat. Ich halte es für realistischer und ich halte es für vermittelbarer in Europa als die hochfliegenden Pläne von Emmanuel Macron. Aber wenn Sie mal auf meinen Twitter-Feed schauen, ich habe, nachdem ich dieses FT-Stück geschrieben habe, in dem ich gesagt habe, das ist eigentlich, also die Maximalisten in Europa werden das hassen, diese Vorschläge von Merkel, habe ich mich auf Twitter mit anderen Leuten gestritten und am Ende eine Umfrage gemacht. Plan Macron, Plan Merkel, und ich verliere gerade. Also es haben inzwischen mehr als 1000 Leute abgestimmt auf meine Umfrage, die ich gestern angefangen habe, und es sind 60% für Macron und 40% für Merkel bisher. Also wenn Sie mir helfen wollen, hier.
Einfluss der neuen Medien. Bitte.
Ja, myślę, że myślenie w kategoriach alternatyw rzeczywiście nie było mocną stroną Unii Europejskiej do tej pory. I to też zresztą bardzo często zarzucano niektórym europejskim politykom, a przede wszystkim instytucjom europejskim. To, że integracja europejska była postrzegana tylko w taki jednowymiarowy sposób, gdzie cel był określony, można było się co najwyżej kłócić o to, czy osiągniemy go szybciej, czy wolniej. I że właśnie to jest jedyny obszar racjonalnej, sensownej debaty, jaką możemy ze sobą toczyć. Mi się zawsze wydawało to zbyt jednowymiarowe właśnie, nieprawdziwe. Rzeczywistość, a już szczególnie polityka, tak nie jest. I bardzo ucieszyłem się, jak czytałem jakiś czas temu stary tekst Ralfa Dahrendorfa, no, który był wielkim myślicielem brytyjskim, ale też no, wspaniałym brytyjskim politykiem, a działającym w ramach instytucji wspólnot europejskich. I też, oczywiście, przepraszam. Który dokładnie odniósł się do tego i mówił, że napisał taki tekst analizujący kryzys w Europie w latach 70., który zresztą notabene był postrzegany równie emocjonalnie, jak my teraz dzisiaj postrzegamy kryzys, z którym mamy do czynienia. To znaczy w latach 70. też było bardzo wiele takich głosów, że to jest właściwie już koniec Zachodu, koniec Europy, koniec Zachodu, nie ma przyszłości. I on wtedy napisał taki tekst właśnie o tym kryzysie lat 70., mówiąc o tym, że jakby w ogóle to myślenie w kategoriach takich, że możemy tylko iść szybciej albo wolniej, ale w jednym tylko kierunku, jest dowodem jakiegoś braku wyobraźni, że rzeczywistość nie jest taka i polityka też nie jest taka, że jeżeli już szukamy jakiejś analogii, to my się posuwamy wszyscy ruchami konika szachowego. I w związku z tym musimy myśleć w kategoriach alternatywnych, w kategoriach pewnych wyborów, które możemy dokonywać, oczywiście mając świadomość odpowiedzialności, bo to jest znowuż ta druga strona tego problemu, z którym mamy dzisiaj do czynienia w wielu przypadku wielu partii antyestablishmentowych w Europie, które zdobywają głosy właśnie dzięki temu, iż mówią, że nie, to nieprawda, co nam mówili do tej pory, że nic nie można zrobić. Można zrobić wszystko. No ale jak się mówi, że można zrobić wszystko, to nie unikniemy pytania o odpowiedzialność. Więc tutaj jest ten zasadniczy problem. Między bezalternatywnością, myśleniem i dokonywaniem wyborów pomiędzy różnymi alternatywami i gotowością poniesienia odpowiedzialności za te wybory właśnie. Ja myślę, że jeżeli odnieść to do polskiej sytuacji, to ja uważam, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej i tą moją opinię podziela zdecydowana większość moich współobywateli. I rzeczywiście jakby no, to poparcie dla polskiego członkostwa w Unii Europejskiej jest od dawna bardzo, bardzo wysokie. Jestem bardzo ciekaw, czy rzeczywiście reforma budżetu unijnego odbije się na tym poparciu, czy nie. Czy prawdą jest to, co powiedział były francuski prezydent podobno, że wy macie swoje wartości, ale my mamy nasze pieniądze dla was. Czy to rzeczywiście w ten sposób funkcjonuje i czy przy okrojonym budżecie nie okaże się, że jednak w dalszym ciągu większość zdecydowana Polaków widzi swoją przyszłość w Unii Europejskiej. Ale tak czy inaczej, myślę, że rzeczywiście pytanie o przyszłość członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest pytaniem o wybór pewnych alternatywnych scenariuszy. A to jest pytanie rzeczywiście zasadnicze, czy Polska powinna dążyć do członkostwa w strefie euro, czy tak jak zresztą zobowiązała się w traktatach akcesyjnych, czy musi to odciągać w czasie ze względu na pewne uwarunkowania wewnętrzne, nie tylko polityczne, ale przede wszystkim gospodarczo-społeczne. No. To jest pytanie o wybór między tym, w jaki sposób Polska chce się w przyszłości rozwijać. To samo dotyczy polityki energetycznej, to samo dotyczy polityki bezpieczeństwa, prawda? Czy tą politykę bezpieczeństwa należy opierać na bardziej zintegrowanej Unii Europejskiej w kwestiach obronności, czy raczej bilateralnie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. To są wszystko realne wybory, które pokazują, że rzeczywiście jakby to nie jest tak, że jest tylko jedna droga, którą możemy podążać.
Sie können direkt das Mikro und Sie können schon das Mikro an Andrzej Godlewski geben.
Ich würde gerne noch eine Sache hinzufügen, die ich auf Sie noch hätte erwidern sollen. Es ist natürlich ganz schlecht und die Folgen sehen wir jetzt, wenn große politische Fragen in der Politik als alternativlos dargestellt werden. Und das ist, glaube ich, eine der Schwächen von Angela Merkel gewesen, dass sie ihrem sehr pragmatischen und sehr naturwissenschaftlichen Naturell entsprechend immer bestimmte Entscheidungen als alternativlos dargestellt hat. Ich bin selber natürlich als Analystin sozusagen gehöre zum weiteren Umfeld dieser technokratischen Eliten und finde das sozusagen hochproblematisch, dass man versucht immer zu sagen, es gibt nur eine rationale Entscheidung und die anderen sind nicht rational. Insofern finde ich, bin ich ganz froh, dass wir zu einer, sagen wir mal, doch härteren Politik, in der es um echte, auch alternative politische, soziale und ökonomische Modelle geht, zurückgekehrt sind. Das belebt die Demokratie. Was mich nur beunruhigt, ist die, das hat Herr Marmor ja schon angeführt, ist dieser raue neue Ton, in dem eben es an die Grundfesten und die Grundprinzipien geht, in dem verletzend und abwertend gesprochen wird und in dem auch die Grundprinzipien der repräsentativen Demokratie infrage gestellt werden. Für mich darf das keine Alternative sein.
Andrzej Godlewski, Universität SWPS Warschau. Die Frage vielleicht nicht nur an Frau Dr. Stelzenmüller, aber vor allem an Sie. Ich habe an Ihrer Umfrage teilgenommen und leider habe ich gegen Ihre Vision oder gegen die Vision von Frau Merkel gestimmt. Also ich bin beeindruckt, wie viele Leute teilgenommen haben, also über wirklich 1000 seit gestern. Aber meine Frage ist, wieso glauben Sie, dass die Vision von Macron so schlecht ist und schlecht für Europa? Und wie würde Europa dann aussehen, wenn dieses Projekt irgendwie verwirklicht worden sein sollte? Mhm. Und was vor allem aus der Perspektive solcher Länder wie Polen, also die nicht in der Eurozone sind?
Also erstmal vielen Dank, dass Sie mit abgestimmt haben, das finde ich ganz toll. Ich habe sowas zum ersten Mal ausprobiert und dachte, ich habe einfach dann sozusagen mein gesamtes Netzwerk einkopiert, Land für Land, und habe gedacht, ich gucke mal, wie das geht. Und ich finde das einfach ein spannendes Experiment, vor allen Dingen auch wegen der Kommentare, die dazu kommen. Also wenn diese 3 Tage, die ich da gesetzt habe, abgelaufen sind, werde ich das auch mal so ein bisschen kommentieren und zusammenfassen. Um Ihre Frage zu beantworten, ich finde,
Mein Problem mit den Plänen, mit den Vorstellungen von Macron und Merkel ist, dass sie sich ja nicht gegenseitig ausschließen. Der Macron-Plan ist sozusagen die maximalistische Version dessen, was Merkel machen will. Natürlich mit ein paar wichtigen Unterschieden. Merkel zieht es vor, möglichst viele Themen intergouvernemental zu bearbeiten, ja, und damit also den Einzelstaaten ihre Handlungsfreiheit zu lassen, ihre Souveränität. Während Macron mehr föderalisieren möchte. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied und da gibt es dann sicherlich auch für also bestimmte ideologische Grenzen. Ich muss aber auch sagen, dass mein Herz bei Macron und mein Hirn bei Frau Merkel ist. Mein Herz deshalb, weil ich glaube, dass wir in einer wirklich so kritischen, so dringenden Lage sind, dass es ohne diesen großen Wurf nicht geht und dass auch bestimmte Themen wie das Management von Verteidigung, das Management von Migration und das Management der Eurozone ohne weitere Integrationsschritte nicht geht und dass dieses Halfway House, diese Halbwegslösung, in der wir uns jetzt bei diesen drei Themen befinden, uns eher noch verwundbarer macht. Das kann ich gerne alles im Detail begründen, wobei ich bei der Verteidigungspolitik firmer bin als bei den anderen. Ich sehe aber gleichzeitig, und da kommt dann mein Hirn rein, dass ein solcher Ansatz im Norden, im Nordwesten und im Nordosten Europas nicht vermittelbar ist. Ich glaube, das ist mit den Holländern, den Schweden, den Dänen oder den Balten einfach nicht zu machen. Und deshalb glaube ich, dass eine, und vermutlich auch mit vielen deutschen Wählern nicht, die einfach Angst davor haben dass, und auch so aufgepeitscht werden, von you know who, dass eine solche maximalistische Version möglicherweise uns die hart erarbeitete Stabilität dieser sehr lange verhandelten Regierungskoalition kosten würde. Ja. Das heißt, wenn man hier nicht sozusagen nur auf das Prinzip schaut und auf die Schönheit der Vision, sondern auch auf das politisch Machbare, dann führt einen das unweigerlich in Richtung des Merkel-Plans. Und was ich ja versucht habe in meinem FT-Stück zu sagen, ist, dieser Merkel-Plan ist eine ausgestreckte Hand. Er enthält implizit eine Anerkenntnis, dass Deutschland Fehler gemacht hat, bei dem Mehrheitsentscheid für Migration zum Beispiel, bei dem Eurozonenmanagement und, und. Es enthält eine ausgestreckte Hand insofern, als Deutschland sich da als Brückenbauer zwischen den sehr stark differierenden Meinungen an den europäischen Peripherien darstellt. Und ich glaube auch, dass man sozusagen auf den Merkel-Plan aufbauen kann und dann in Richtung Macron kommt. Ja? Das heißt, wenn man der pragmatische Weg wäre für mich, mit dem Merkel-Plan anzufangen, schauen, was machbar ist und dann im Laufe der Zeit zu sagen, können wir noch mehr machen, würde uns dann das helfen, noch mehr Probleme zu lösen. Das heißt, wir haben hier, also man darf hier auch keine falsche Dichotomie aufziehen. Aber das Entscheidende scheint mir zu sein, dass die Zeit wirklich drängt. Es ist absolut möglich, dass wir im Nahen und Mittleren Osten einen Krieg bekommen. Es ist absolut möglich, dass wir im pazifischen Raum einen Krieg bekommen. Alles dieses könnte Folgen haben für die Wirtschaftslage der Welt. Es könnte eine neue globale Wirtschaftskrise produzieren. Es könnte neue weltweite Flüchtlingsströme produzieren. Und das wiederum würde den Binnendruck im europäischen Projekt, den politischen Binnendruck, massiv erhöhen. Die Zeit, um es mit Primo Levi zu sagen, ist wann, wenn nicht jetzt. Ich beobachte all diese Sachen an der Peripherie sehr genau und ich habe noch nie in meiner Lebzeit eine so hohe, so vielfältige Kriegsgefahr in der Welt an so vielen Ecken und Enden befürchtet. Leider auch befördert durch das Verhalten dieser amerikanischen Regierung und unsere Ohnmacht.
Ja, ich glaube, wir sind hier jetzt an einen Punkt angekommen, wo wir eine Entwicklung sehen, die sich anbahnt, aber wo wir keine Schritte unternehmen, um sich darauf vorzubereiten. Und in diesem Zusammenhang, wenn ich vielleicht diese Thematik vertiefen kann, die Flüchtlingskrise der Europäischen Union oder die Migrationswellen in den letzten Jahren haben ja das Denken nicht nur in Polen und in Deutschland total verändert. Sie haben die Parteienlandschaft verändert und Europa ist weiterhin unter Druck. Auf der anderen Seite
sehen wir, dass die gegenwärtige europäische Migrationspolitik einfach der Entwicklung hinterherrennt. Aber wenn wir auf der anderen Seite uns die demografische Entwicklung angucken, nicht nur in Deutschland, auch in Polen, ja, auch in Polen, da stellen wir fest, dass unsere Wirtschaftsentwicklung durch diese demografische Krise, die uns bevorsteht, stark beeinflusst wird. Wie können wir hier im deutsch-polnischen Bereich einen Dialog weiterentwickeln mit diesen bisherigen Spannungen?
Also über Polen kann ich nicht sagen, aber die deutsche Geburtenrate, finde ich, muss man deutschen Männern vorwerfen. Entschuldigung, das war ein Witz. Geht schon, alles klar. Okay, das war offensichtlich nicht gelungen. Entschuldigung. Aber, also mal ernsthaft, es ist tatsächlich so, dass wir, glaube ich, in einem Europa, das existenziell von der Globalisierung lebt, das ohne Globalisierung als Europa mit Wohlstand und Sicherheit gar nicht zu denken sind, in der misslichen Lage sind, dass wir lernen müssen, eine gefährlichere Welt, eine spannungsreichere Welt mit Grenzen, natürlichen Grenzen zu managen, die wir gar nicht abschotten können. Stellen Sie sich einfach mal den amerikanischen Kontinent und den europäischen Kontinent vor. Der amerikanische Kontinent hat zwei Landgrenzen, oben Kanada, unten Mexiko, und dann Seegrenzen, hat einen gewaltigen inneren Markt und verfügt über die meisten strategischen Ressourcen, die er braucht. Die Amerikaner können mit der Vorstellung spielen, sich von der Globalisierung abzukoppeln. Das, wenn sie das versuchten, geschehe es unter ungeheuren Kosten für sie, aber es ist zumindest denkbar. Es ist auch das einzige Reich, das darüber nachdenken kann. Während, wenn Sie sich jetzt mal unsere Landkarte vorstellen, mit diesen unglaublichen Land- und Seegrenzen, wir können uns gar nicht abkoppeln, schon physisch nicht. Es gibt keine europäische, keine noch so perfekte Frontex-Behörde, ja, keine noch so integrierte europäische Armee könnte unsere Grenzen völlig abschotten. Das ist nicht machbar. Und außerdem würden wir damit unser eigenes Lebensblut abschneiden. Also ist die Herausforderung für uns, zu lernen, wie wir diese Situation managen. Und dazu gehört, und das finde ich, hat die Kanzlerin am Sonntag und Montag ganz richtig gesagt, auch natürlich das Schauen auf jenseits unserer Grenzen, auf unsere Peripherien in Nordafrika und im Mittleren Osten und in Osteuropa und die Einsicht, dass wir erst sicher sein werden und unseren Wohlstand wahren können, wenn wir dort auch für eine gewisse Stabilität sorgen können und den Druck aus dem Kessel nehmen. Aus meiner Sicht schließt das Russland mit ein. Ich glaube, dass wir in Europa erst sicher sein werden, wenn Russland ein anderes Land ist. Ich weiß, das ist ein ferner Traum. Aber das ist einer der größten Risiken für mich. Es ist gar nicht mal russische territoriale Aggression an unseren Ostgrenzen, sondern ein Zerfall Russlands, aus dem dann immer mehr weiter Dinge zu uns rüberschwappen. Das sind alles Dinge, die wir in unsere strategische Planung mit einbeziehen müssen. Und ich glaube, wenn es stimmen sollte, was ich hier gerade beschreibe, dann bedeutet das, dass wir ein Maximum an innerem Zusammenhalt, Vertrauen und Zusammenarbeit in Europa brauchen, um diese Herausforderungen überhaupt zu bewältigen. Nur dann können wir auch Migration so managen, dass sie unser demografisches Problem hilft zu kompensieren. Das ja, wie du völlig richtig gesagt hast, existiert, das können wir nicht wegdenken. Und die Spitze dieses demografischen Problems haben wir ja noch gar nicht erlebt. Dass man es vielleicht nicht ganz so machen sollte wie Deutschland im Herbst 2015, ist auch klar. Aber ich sage auch allen, die uns sagen, Stephen Bannon hat vor ein paar Tagen der Zeit ein Interview gegeben, in dem er Merkel mehrfach komplette Inkompetenz und Arroganz vorgeworfen hat. Was wäre gewesen, wenn wir die Grenzen dicht gemacht hätten? Dann hätten sich diese Flüchtlingsströme in Österreich und auf dem Balkan und in Griechenland aufgestaut und wir wären die hartherzigen Schuldigen gewesen, dass in all diesen Ländern Krisen der öffentlichen Ordnung entstehen. Das Denken damals war doch, wer, wenn nicht wir? Wer, wenn nicht wir, kann diese Flüchtlinge aufnehmen und wiederum so den Druck aus dem Kessel nehmen? Und ich finde das nach wie vor richtig, dass wir dann offensichtlich, also dass deutsche Institutionen dann solche Schwierigkeiten gehabt haben, damit zurechtzukommen, wie wir jetzt an dem BAMF-Skandal sehen, war eine der größeren Entdeckungen für mich. Ich hätte, wenn man mich in Amerika sitzen gefragt hätte, wer wird damit fertig, deutsche Institutionen oder die deutsche Zivilgesellschaft, hätte ich gesagt, klar, die Institutionen, bei der Zivilgesellschaft mache ich mir Sorgen und es war in Wirklichkeit andersrum. Aber das heißt, das ist ein gutes Beispiel für meine These, dass wir, wenn wir ein starkes und gemeinsames Europa wollen, auch darauf schauen müssen, ob unsere nationalstaatlichen Institutionen und demokratischen Prozesse noch funktionieren. Weil das eine ohne das andere nicht geht. Das ist bei Ihnen so und das ist bei uns so.
Znaczy, ja chciałem tylko zauważyć, że to, co obserwujemy od kilku lat w Europie, no przynajmniej od 2015 roku, to nie jest polityka migracyjna, tylko to jest crisis management, a niektórzy powiedzą, że crisis mismanagement. To nie jest polityka migracyjna. Ja myślę, że jakby to oczywiście jest bardzo silnie powiązane i z kwestią bezpieczeństwa i zdolnością oddziaływania Unii Europejskiej na swoje otoczenie, które to możliwości są ograniczone. I być może zresztą po raz kolejny w sposób bolesny w Europie będziemy musieli przy okazji kwestii sporu ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Iranu przekonać się, jak bardzo te możliwości europejskie są ograniczone, jeśli chodzi o oddziaływanie na sytuację bezpieczeństwa w takich przypadkach rzeczywiście bardzo twardego konfliktu. Ta kwestia jest też związana ze sprawami gospodarczymi i populacyjnymi i to jest też coś, co jest w dużym stopniu polskim doświadczeniem. Dlatego, że to, co dzisiaj doświadcza polska gospodarka, która się bardzo szybko rozwija, to jest problem na rynku pracy brakujących pracowników. I to pomimo ogromnego dopływu pracowników ukraińskich z Ukrainy. Nie wiem, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, 2 milionów ludzi, którzy pracują w Polsce. Ukraińców, którzy kontrybują do polskiego rynku pracy. W dalszym ciągu, na przykład w Warszawie, jakby możliwość pozyskania pracowników jest coraz niższa i to jest coraz bardziej postrzegane jako problem, jako ograniczenie dla dalszego rozwoju polskiej gospodarki. Oczywiście jakąś odpowiedzią na to, ja wiem, że to konserwatyści przede wszystkim lubią tak o tym mówić, zresztą nie tylko w Polsce, bo w Niemczech także, że częścią odpowiedzi na ten problem jest również polityka prorodzinna. Tak? To są ci mężczyźni, o których tutaj była mowa. Ale oczywiście to jest tylko część odpowiedzi i pomimo tego, że w Polsce wprowadza się różnego rodzaju rozwiązania, które mają promować wielodzietność, wiadomo, że jakby to nie rozwiąże ogólnego problemu gospodarczo-społecznego i że Polska też będzie musiała budować swoją politykę migracyjną i też będzie stawać przed różnego rodzaju wyzwaniami dotyczącymi integracji w ramach polityki migracyjnej w przyszłości.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zbliżamy się powoli do końca naszej tutaj dyskusji. Tutaj jeszcze jest kolega Szymański, który chciał... Proszę bardzo, i sąsiad, i potem mamy tutaj końcową rundę. Proszę bardzo.
Ja, guten Tag, Wojciech Szymański. Ich arbeite für die polnische Redaktion der Deutschen Welle. Ich habe eine Frage an Frau Stelzen-Müller. Da die transatlantischen Beziehungen so leiden, wie Sie gesagt haben, die stehen fast an der Kippe. Wie realistisch ist das angesichts dessen, dass Europa eigentlich zu klein und zu schwach ist, um allein eine führende Rolle in der Welt zu spielen? Wie realistisch ist das, dass Europa sich einen neuen strategischen Partner suchen musste und das wäre vielleicht China oder Russland? Und eine Frage, pytanie do pana Cichockiego. dyskutuje się teraz, Angela Merkel i Emmanuel Macron dyskutują o reformie Unii Europejskiej, o przyszłości Unii Europejskiej. Czy pan, jako osoba zorientowana dobrze, dostrzega w ogóle w Warszawie jakiś pomysł, jaki ten rząd ma na Europę po tym, jak no, posypała się trochę sprawa z Wielką Brytanią i z Brexitem? Jaki jest pana zdaniem pomysł rządu w Warszawie na Europę teraz? Dziękuję.
Also vielen Dank für diese Frage. Ich sage es mal ganz kurz und heftig. Ich bin dagegen, dass Europa und Deutschland sich andere strategische Partner suchen. Ja, also natürlich gibt es strategische Partnerschaften in Anführungszeichen weltweit. Natürlich haben wir eine strategische Partnerschaft mit China und mit Vietnam und mit anderen Staaten. Aber die können das transatlantische Bündnis nicht ersetzen. Weil das ist das einzige Bündnis, das wir haben, das auf gemeinsamen Werten und Interessen beruht. Trotz dieser jetzigen Regierung. Und trotz dieser Entwicklung in Amerika. Und ich glaube, dass wir dieses Bündnis und diese Interessen- und Wertegemeinschaft verteidigen müssen gegen die Hardliner, die derzeit in Amerika einen Kulturkampf, einen Handelskrieg und, sagen wir mal, auch militärische Zuspitzungen betreiben. Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Das wird für uns die große Herausforderung dieses Jahres und der nächsten Jahre. Vielleicht mal kurz Revue passieren zu lassen, was mir in meinem Brett gerade so Sorgen macht. Nächste Woche am 12. ist der Korea-Gipfel, wenn er denn stattfindet. Und eine der großen Fragen wird sein, was für Deal-Möglichkeiten gibt es, um in der Sprache von Trump zu reden, damit die Koreaner bereit sind, partiell oder ganz abzurüsten. Und notabene, wir reden hier von einem viel, viel größeren Atomwaffenprogramm, als es beispielsweise Libyen je hatte, das ja gerne als Beispiel herangezogen wird. Wäre diese amerikanische Regierung bereit, amerikanische Truppen aus Südkorea abzuziehen? Das ist das, was die Südkoreaner und auch die Japaner um keinen Preis wollen, um jeden Preis verhindern wollen. Aber es ist durchaus möglich, dass dieser irrlichternde Präsident das für eine gute Idee hält und verspricht. Wenn ja, dann wird nicht nur das Kräfteverhältnis im pazifischen Raum destabilisiert zugunsten von China, sondern das ist dann auch ein Präzedenzfall für andere Bündnisse, sprich auch für die NATO. Und das, Sie wissen alle, es gibt einen NATO-Gipfel im Mitte Juli, 1. und 12. Juli. Ich höre aus Freunden, die in der NATO arbeiten, dass sie sich immer größere Sorgen machen darüber, wie dieser Gipfel verlaufen kann. Es geht keineswegs nur um Dinge wie Verteidigungsausgaben. Fußnote dazu, ich wünschte, wir würden die 2% einfach machen. Wir brauchen in Wirklichkeit viel mehr. Und wenn wir es ohne die Amerikaner und auch ohne die NATO machen wollten, wären es 5%. Das hätte mal jemand Herrn Schulz sagen müssen während des Wahlkampfs. Aber ich glaube nicht, dass wir, also ich glaube, um es in einem Satz zu sagen, ich glaube, wir Europäer müssen lernen, mehr alleine gemeinsam zu machen, auch und gerade um bessere Partner in der NATO zu sein. Wir müssen bestimmte Dinge lernen, aus eigener Kraft zu tun. Und dafür sind diese europäischen Verteidigungsinitiativen da. Deshalb ist das eine gute Idee. Aber wir sollten niemals, niemals, niemals denjenigen zuhören, die sagen, bei Russland oder bei China sind wir besser aufgehoben oder wir sollten aus der NATO austreten. Das wäre, glaube ich, wirklich ein Verhängnis.
Eine klare Position. Danke. Brexit.
Postaram się teraz tak, żeby Państwo też mogli mi zaklaskać raz. Ale rozczaruję pewnie Pana, dlatego że nie uważam się za osobę jako szczególnie bardzo dobrze zorientowaną, jeśli chodzi o arkana obecnej polskiej polityki, ale wydaje mi się, no bo to mogę tylko powiedzieć z tego, co widzę, że jakby ona jest taka, jaka zawsze była, to znaczy polska polityka europejska nigdy nie była kształtowana według założenia, iż Polska ponosi lub chce ponosić jakąś całościową odpowiedzialność za projekt europejski. Nigdy tak nie było. To jest pewna cecha polskiej polityki europejskiej, że nigdy żeśmy nie uważali, że jesteśmy odpowiedzialni za ten projekt jako całość i to zasadniczo różni polską politykę europejską na przykład od niemieckiej polityki europejskiej, która zawsze niemiecka polityka, a szczególnie już w ostatnich latach, no opiera się o tym, na tym założeniu, że tak naprawdę projekt europejski, mówiąc kolokwialnie, wisi na Niemcach, że to Niemcy muszą dźwigać te wszystkie ciężary. W związku z tym, tak jak mówię, ta polityka jest oczywiście partykularna, ma pan rację, jak się domyślam, jeśli chodzi o intencje pana pytania, i ona się koncentruje na tym, co jakby nas dotyka i na co my reagujemy. I w związku z tym ona też ma taki charakter reagowania na coś. To jest reagowanie na to, co się dzieje na wspólnym rynku, tak? Czy ze wspólnym rynkiem. Tak? Gdzie oczywiście no, my jesteśmy zainteresowani tym, żeby ten rynek funkcjonował możliwie bez barier, tak żebyśmy mogli rzeczywiście korzystać ze wszystkich czterech wolności, bo to leży w naszym interesie, szczególnie w obszarze usług, co jest takim, no, taką piętą achillesową wspólnego rynku. No, to są kwestie związane ze strefą Schengen i z kwestią przywrócenia kontroli na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, z czym wydaje mi się Polska nie ma problemu i chętnie w tym chce kontrybuować, tym bardziej, że kontrybuuje już ze względu na swoją wschodnią granicę. To jest reagowanie na projekty dotyczące integracji w dziedzinie obrony, chociaż no tutaj te projekty, które się pojawiają, one są mało interesujące z punktu widzenia polskiego postrzegania zagrożeń bezpieczeństwa, bo one są głównie zwrócone w te obszary, z których jakby no Polska nie postrzega swojego podstawowego problemu bezpieczeństwa. Żałuję bardzo, że Polska nie uczestniczy tak jak mogłaby w tych dyskusjach, które się teraz toczą między Merkel i Macronem, ale to są dyskusje, które zasadniczo przede wszystkim skupiają się na przyszłości strefy euro. To jest rdzeń tej debaty. My oczywiście nie jesteśmy w strefie euro, moglibyśmy uczestniczyć, dlatego mówię, że trochę żałuję, że tego nie robimy, w pewnych aspektach tej dyskusji, jak chociażby w kwestii Unii Bankowej. No ale to jest pewien wybór polityczny, który został w Polsce podjęty. Zresztą on, mam wrażenie, został podjęty nie tylko przez obecnie rządzącą większość polityczną, ale on sprawia, że rzeczywiście Polska akurat w tej dyskusji między Merkel i Macronem nie bierze udziału.
Dziękuję bardzo. Proszę tutaj ostatnie pytanie, komentarz.
Dziękuję. Dziękuję bardzo, Radosław Brodzik, województwo lubuskie. Szanowni Państwo, ja dosłownie dwa zdania i na końcu pytanie do Państwa obydwoje. Drodzy Państwo, mówimy dzisiaj w tej debacie bardzo dużo o bezpieczeństwie, o uchodźcach, mówimy o jakby tworzeniu, czy zastanawiamy się na nowo, czy wymyślić nową Europę, nowy system. I wydaje mi się, że dzisiaj mój głos przydałby się tutaj, dlatego że chciałbym powiedzieć o prawie. Otóż brakuje mi tutaj na tej sali i w wielu dokumentach w nowej perspektywie 2020-2027 dyskusji o wspólnym prawie. Wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą w tworzeniu nowej jakości w Unii Europejskiej, właśnie tej wspólnoty tych państw, byłoby tworzenie takiego wspólnego prawa. Drodzy Państwo, to są kwestie, moim zdaniem, fundamentalne, jak służba zdrowia, pomoc społeczna, ubezpieczenia, prawo pracy. To wydaje mi się podstawa właśnie tych czterech najważniejszych kapitałów, o których Pan mówił. Przede wszystkim wydaje mi się ta przepływ dóbr, usług i kapitału, oczywiście swobody. Dlatego mam dla Państwa obydwoje takie pytanie. Czy uważacie, że w nowej perspektywie tej finansowej, ona oczywiście jest związana również z tworzeniem nowych dokumentów, opracowań, powinny znaleźć się zapisy ujednolicające prawo. Prawo choćby na poziomie państw, które są dla siebie bardzo blisko transgranicznie związane. Dla przykładu problem przejazdu prosty, przejazdu karetki pogotowia ze strony polskiej na stronę niemiecką, niejednolite systemy ratownictwa choćby medycznego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy ktoś jest tutaj specjalistą od tych tematów.
Ich probiere es mal als Juristin. Also erstmal, wir haben über die EU eine ganze Menge gemeinsames Recht. Das wird, glaube ich, häufig nicht gesehen. Das, ich sage es mal mit meiner eigenen Erfahrung, als ich studiert habe, und das war in den 80er Jahren, da war das Europafach, Europarecht eine Kreuzung zwischen, oder sagen wir, eine Zwischenstufe zwischen nationalen Recht und Völkerrecht, ja, dem Recht der völkerrechtlichen Verträge, der Nationen untereinander. Heutzutage ist es so, und das eigentlich auch schon seit 2 Jahrzehnten, dass das Europarecht, das vor allen Dingen das Recht der europäischen Verordnung, praktisch das Dachrecht geworden ist für fast alle Bereiche des nationalen Rechts. Ja, es gibt überall sozusagen eine europäische Rechtskappe über den nationalen Ordnungen. Das ist vielen Leuten nicht bewusst, wie intensiv das bereits ist. Es gibt aber wegen dieser ganzen Bewegung zurück zu nationaler Souveränität, weg von der Föderalisierung, große Vorbehalte, auch glaube ich in Polen, dagegen, das weiter zu betreiben. Zum Beispiel, wie Sie sagen, beim Sozialrecht oder beim Steuerrecht. Ich kann mir eine ganze Menge Bereiche vorstellen, wo das tatsächlich nützlich wäre, solche Regelungen zu vereinfachen. Aber um die Sache jetzt nochmal zu komplizieren, was es hier auch gibt inzwischen, ist ein Wettbewerb mit dem amerikanischen Recht. Das ist, und das sage ich jetzt nicht, also ich will jetzt hier nicht anti-amerikanisch klingen, aber es ist tatsächlich so, dass bereits beispielsweise in der Schiedsgerichtsbarkeit zwischen Unternehmen, ja, die amerikanischen Kanzleien, die sich ja sehr breit in Europa etabliert haben, teilweise versuchen in der privaten Schiedsgerichtsbarkeit die Anwendbarkeit amerikanischer Normen und damit auch des amerikanischen Schadensersatzrechts durchzusetzen, sodass wir sowas wie einen kleinen Normenkrieg haben in Europa bei diesen Themen. Das ist für Juristen total spannend, hat aber auch gewaltige Folgen, ja, für die Komplexität der nationalen Rechtsregelung. Das, also für diejenigen von Ihnen, die sowas interessiert, das ist so ein bisschen nerdy als Thema, ich gebe das zu, ist das sehr spannend. Sie müssten mal mit Richtern oder mit Anwälten reden gehen dazu. So, das war die eine Frage, Rechtsregeln. Was war die zweite? Das war's schon.
No? Ich weiß nicht, ob du auch noch was? No? Okay, also, meine Damen und Herren, wir werden hier alle Fragen jetzt oder keine Antworten liefern auf alle diese Fragen. Ich glaube, dass es ein sehr guter Einstieg war hier in unsere Tagung. Wir sind stark unter Zeitdruck. Ich bedanke mich bei beiden Referenten hier und lade Sie direkt ein zu Weiterarbeit in den Workshops. Wenn Sie rausgehen, erfahren Sie, wo Ihre Workshops stattfinden. Dort vor Ort in den Workshops gibt es Getränke, sodass Sie jetzt nicht noch hier in die Cafeteria rein müssen. Und die Workshops beginnen dann um 20:30. Und wie Sie alle wissen, fährt der erste Bus dann in die Hotels um 16:05 Uhr und der zweite um 17:35 Uhr. Nochmal herzlichen Dank.
Vielen Dank.